willkommen bei Essenz fürs Ohr. Hier ist Heike und eins kann ich schon vorwegnehmen, nach dieser Folge haben wahrscheinlich die allermeisten von Ihnen und euch Lust, die Sportschuhe anzuziehen. Nicht nur, um sportlich auszusehen, sondern auch, um sich Gutes zu tun. Und ich habe hier jemanden per Zoom zugeschaltet, so viel darf ich verraten, um die Connection zwischen Rhein und Elbe, zwischen Köln und Hamburg aufleben zu lassen. Lukas, schön, dass du dabei bist.
Ja, ich freue mich sehr. Ich war ja sogar noch in Hamburg vor ein paar Tagen und jetzt wieder in Köln. Aber ja, ich habe richtig Lust. Lass uns loslegen. Ich freue mich drauf.
Das machen wir. Und bevor wir so in medias res gehen, wir haben uns ja kennengelernt über eine tolle Verbindung eigentlich, die uns beide sehr interessiert, nämlich Menschen in Sachen Gesundheit auf den Weg zu bringen. Aber und das muss man bei dir wirklich sagen, du hast ja wahnsinnig viel im Gesundheitsbereich zu tun. Also du hast nicht nur Rehabilitation, Prävention und Gesundheitsmanagement im Master an der Deutschen Sporthochschule Köln studiert. Du hast auch mehrjährige Erfahrung als Sporttherapeut für ganz verschiedene Indikationen und Zielgruppen. Dann bist du ein wissenschaftlicher Projektmitarbeiter für digitale Gesundheitsförderung. Warst das auch schon? Machst du das eigentlich aktuell immer noch?
So ein bisschen hin und wieder. Also das war so ein Studijob, den ich dann nach dem Studium auch weitergemacht habe. Und ich denke, das gehört immer noch zu dem, was ich jetzt auch für andere Arbeitgeber mache, ein bisschen mit dazu. Aber das ist jetzt nicht mehr mein täglich Brot sozusagen.
Denn da hast du an der Konzeption, Umsetzung und Evaluation von Präventionsprojekten mitgearbeitet und auch neue multimediale Wissenscontent entwickelt. Zurzeit forschst du zum Thema Trainingsmotivation im Forschungsinstitut für Training in der Prävention, lehrst im Bachelorstudiengang Sport und Gesundheit in Prävention und Therapie an der Deutschen Sporthochschule, auch bei dir in Köln, und du unterstützt die Weiterentwicklung des Sportbereichs beim Verein für Gesundheit, Sport und Sporttherapie. Also mega. Ich freue mich, dass du da bist, Lukas. Und wir haben ja heute wirklich viel auf der Agenda. Aber bevor wir eben einsteigen ins Thema, ist immer die obligatorische Frage hier im Schnack und Snack. Was sind so richtig, ist ein richtig leckerer Snack für dich?
So ein richtig, also so guilty pleasure-mäßig oder das, was so.
Du, also ohne, dass du jetzt mit einer Ökotrophologin redest, sondern ganz frank und frei,
Ja, also
muss nicht gesund.
wir waren ja jetzt gerade im Urlaub in Hamburg und ich habe schon sehr viel Kuchen gegessen, muss ich sagen. Kaffee
Ja.
und Kuchen, das ist so genau meins, also auch unterschiedlichste Kuchen. Da kann ich nicht die Finger von lassen.
Also ganz verschiedene, mit Sahne, ohne Sahne, mit Früchten, ohne Früchten, mit, ich
Ja,
kann
ich
immer bei
glaube.
Mohnkuchen nicht Stopp machen. Ich weiß nicht.
Aber tatsächlich, Mohn ist nicht so meins, aber alles, was
Perfekt.
mit Früchten, Früchte, Streusel, sowas, aber auch Käsekuchen, manchmal auch Trockenkuchen, sowas wie Marmorkuchen, aber ich glaube tatsächlich irgendwas mit ganz viel Frucht und Streuseln obendrauf.
Oh, super. Und dazu einen guten Kaffee?
Genau, ja.
So einen
Immer
starken
mit
Kaffee
Milch.
mit, ja, so ein,
Cappuccino oder sowas, ja.
okay, Extra Shot Espresso?
Oh, muss nicht unbedingt. Mir geht es hauptsächlich um die Milch, glaube ich. Ich bin ein riesen Milch, also Kuhmilch-Fan, schon
Ja,
immer gewesen.
okay, ja. Das ist auch irgendwie lecker, so mit Streuseln zusammen und Früchten auf der Zunge, ne? Also diese Kombination, ja. Und
Genau.
kann ich sofort mitgehen, aber ich bin froh, dass du kein Mohnkuchen isst, da kommen wir uns nicht in die Quere, weil das ist der Kuchen, wo ich auf gar keinen Fall Nein sagen könnte.
Ach, den kann ich gern abgeben.
Ah ja, sehr gut. Und dann gibt es bestimmt auch Sachen, die dir so gar nicht in die Tüte kommen. Was wäre das?
Ja, also da sind es bei mir so Klassiker wie Lakritz und sowas, aber auch da diese ganze Ecke, Gummibären und diese Sachen. Also wenn die irgendwo auf dem Tisch stehen, dann greife ich da nicht unbedingt rein. Ich weiß nicht, das brauche ich irgendwie nicht, dieses gummiartige
Okay, ja. Also da würden wir gleich ziehen sozusagen. Auch ich lasse das
Süße.
stehen, bei
Okay.
Lakritz natürlich nicht als so Norddeutsche. Die meisten hier in Norddeutschland lieben ja Lakritze.
Ja, ist das so?
Ja, und
Okay.
auch bei dir ist ja die Niederlande gar nicht so weit. Da gibt es ja dieses ganz salzige Lakritz.
Ah, nee, das ist nicht meins.
Okay, ja, also das kommt hier wirklich nicht in die Tüte.
Nee.
Du hast ja, ich habe das eben schon so runtergerattert, was du alles gemacht hast. Man möchte denken, du wärst 60 Jahre oder älter, bist du gar nicht bei deiner ganzen langen Erfahrungsliste und das, was du aktuell machst. Wie ist denn dein Weg verlaufen? Wolltest du schon immer Sport- und Gesundheitswissenschaftler werden?
Nee, tatsächlich hatte ich das eigentlich gar nicht auf dem Schirm. Ich war früher sehr in so musikalische Dinge irgendwie verstrickt. Also ich habe schon immer Musik gemacht und wurde von meiner Mutter auch in die Musikschule geschickt, seitdem ich 3 war. Das heißt eigentlich eher so diese Kunst- und Musikrichtung. Das war so das, wo es eigentlich immer drauf dann hinauslief, auch Richtung Studienvorbereitung und in der Schule. Und das war auch immer das, was ich dann immer selbstbewusst gesagt habe. Ich werde irgendwann ja Musiker, beziehungsweise war ich auch schon und dann aber irgendwann berufsmäßig auch. Und dann irgendwann gab es dann aber immer mehr Hinweise dahin, dass ja, Musik ist vielleicht nicht so das, wo man wirklich gut Geld mit verdienen kann, also auch wo man sich mit ernähren kann oder eine Familie. Das kam dann auch von meinen Musiklehrern und die haben gesagt, ja, vielleicht wäre es gut, wenn du noch ein anderes Standbein hättest. Und irgendwie habe ich mich auch schon immer viel bewegt und habe meiner Mama auch ganz viele Sorgen immer bereitet, weil ich wirklich so ein Adrenalin-Junkie schon immer war und auch so Action-Sport, Skaten, mit dem Fahrrad im Wald über Rampen gesprungen und so Sachen, immer was mit ganz viel Intensität. Aber das kam mir als Kind und Jugendlicher irgendwie nie so vor, als wäre das was, was man beruflich machen könnte. Und dann war aber irgendwann häuften sich dann da auch die Hinweise aus meinem Umfeld, dass es das doch auch als Beruf gäbe. Dass es die Sporthochschule beispielsweise gibt, wusste ich nicht, bis ich 17 war, glaube ich. Und dann habe ich das irgendwie spontan doch mal gemacht, bin dann an der Sporthochschule zum Eignungstest. Und dann war es auch im Uni-Verlauf so, ich habe mich dann nie als den Theoretiker gesehen, eigentlich eher als den Praktiker. Habe dann aber festgestellt in der Sportwissenschaft, also je länger ich im Studium war, habe ich festgestellt, da gibt es noch so viel, was nicht klar ist irgendwie. Und die ganzen Aussagen, die am Anfang des Bachelors gemacht wurden, hier, das ist so, war dann am Ende des Masters so, ja, wissen wir eigentlich noch gar nicht, ob das wirklich so ist. Und irgendwie kam dann auch eins zum anderen und da war auch ein bisschen Glück und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein war da auch dabei, dass dann sich diese Möglichkeit aufgetan hat, da doch mehr in die Theorie zu gehen, in die Forschung, dann da quasi Fuß zu fassen und dann da doch quasi dieses Wissen aneignen, Sachen herausfinden, forschen, interessiert sein. Das war ich schon immer, aber das kam wirklich immer kurz vor diesen Übergängen, dass ich gemerkt habe, ah, es geht noch weiter und das ist eine Option für mich.
Da öffnet sich wieder eine Tür und da kann man wieder irgendwas Neues entdecken. So hört sich
Genau.
das an, ja. Und jetzt bist du ja dabei, apropos Theoretiker, sogar zu promovieren und einen Doktortitel zu erreichen. War das denn in deiner Vorstellung?
Nee, eben auch nicht.
Nee.
Ich habe sogar im Bachelor habe ich gedacht, ja, Bachelor fertig und war eher so jemand, der gesagt hat, nee, man muss das nicht so theoretisch angehen, dann verliert man die Praxis aus den Augen. Und ich glaube, das ist auch zum Teil so. Also das ist, glaube ich, auch immer noch so. Das war gar nicht so falsch gedacht damals. Aber ich habe dann eben kurz vor Ende des Bachelors gedacht, ja, schadet nicht doch mal, sich zu bewerben für den Master. Hat dann geklappt. Und dann beim Master war es dann irgendwie so, ja, nee, also promovieren, das kommt mir überhaupt nicht in die Tüte. Da habe ich nur Schlechtes drüber gehört. Und dann kam aber auch da eins zum anderen. Dann gab es auf einmal diese Option. Also irgendwie standen sozusagen die Sterne alle am richtigen Fleck und die Planeten in einer Reihe. Und dann war da die Option, habe ich gesagt, komm, dann probiere ich es mal. Kann ja auch nicht schaden, einfach sich da mal zu bewerben. Ja, und ich glaube, dann bin ich da einfach hängen geblieben sozusagen. Aber geplant war das absolut nicht, nee.
Und wer hat dir Lust darauf gemacht oder was hat dir Lust darauf gemacht, immer weiterzugehen? Also ist das deine natürliche Neugier für Dinge, die du so hast in dir, um zu sagen, ey, da ist ja noch mehr, wir wissen ja noch gar nicht. Und bei einer Promotion muss man ja sogar eine Lücke schließen von Wissen, was es bisher noch nicht gibt. War das so dein
Ja,
Katalysator oder Promoter?
ich denke, das spielt mit. Also dieses Interesse einfach an Inhalten. Und das ist auch, habe ich festgestellt, ich habe Freunde, die aus unterschiedlichsten Fachrichtungen, also auch sowas wie Philosophie, Kultur. Und da bin ich auch immer mega interessiert, und schweife dann so ein bisschen von meinem Kernthema ab. Und ich glaube, das ist wirklich das, dass ich einfach wissen will, wie sind denn Sachen und mich dafür interessiere. Aber das war auch, glaube ich, einfach dieses Interesse an, kann ich das? Also wie geht's weiter und kann ich das auch, was andere können? Also diese eigene Kompetenz irgendwie so ein bisschen zu kitzeln und zu schauen, ob man das selber erreichen kann. Das ist es, denke ich, auch zum Großteil. Ja, einfach gucken, wie weit kann ich gehen, so in der Karriere mäßig, aber auch, was kann ich mir zutrauen, wie kann ich meinen Beruf irgendwie profitieren lassen von Weiterbildung und so weiter.
Also sozusagen Challenge accepted. Ne?
Ja,
Und
genau so.
letztlich, worum geht es in deiner Doktorarbeit jetzt?
Das
In drei Sätzen.
übergeordnete, ja, ich versuche es mit einem Satz.
In
Das
einem.
übergeordnete Thema sind motivationale Profile von Trainierenden in Gesundheitsstudios, also gesundheitsorientierten Fitnessstudios.
Das heißt, was bringt die Menschen dorthin und hält
Ja.
sie auch dort? Also nicht nur die guten Vorsätze zu Anfang des Jahres, sondern was lässt sie auch dort bleiben? Das ist ja.
Ja, vor allem aber auch diese, also Motivation ist so ein abstrakter Begriff und das hat mich im Studium schon fasziniert, wie viel dahinter steckt. Und es gibt, ja, wenn man da mal reingräbt in dieses Thema Motivation, nicht nur man hat wenig oder viel Motivation, sondern auch verschiedenste Qualitäten an Motivation. Also es reicht dann von irgendwelchen extrinsischen Motivationen, wie ich werde gezwungen, Sport zu machen beispielsweise, weil irgendjemand sagt, geh oder ich mache irgendwas Böses, bis hin zu intrinsischer Motivation, wo ich sage, ich habe da einfach jetzt, warum auch immer, keine Ahnung warum, ich habe richtig Lust, das zu machen. Ich will das einfach machen. Und dazwischen gibt es auch allerhand, was noch irgendwie da dieses Spektrum ausfüllt. Und die motivationalen Profile, die Forschung daran gibt es schon einige Jahre. Und auch zum Sport eben. Was motiviert mich zum Sport? Und es hat sich eben gezeigt, dass es nicht entweder intrinsisch oder extrinsisch ist oder irgendwas dazwischen, sondern immer eine Kombination von all diesen Motivationsqualitäten, die eine Rolle spielen. Und das natürlich auch in zeitlicher Abhängigkeit oder Unabhängigkeit. Und das ist halt interessant herauszufiltern, wie sind denn Menschen, die im Gesundheitsstudio trainieren, also gesundheitsorientiert vielleicht trainieren. Welche Profile gibt es da? Ist da viel extrinsisch, wenig intrinsisch oder umgekehrt? Wie sind die Zwischentypen ausgefüllt? Und da möchte ich mal einen kleinen Blick reinwerfen.
Und darauf kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, weil das sicherlich, also die eine oder der andere Zuhörer wird sich jetzt schon wiedererkennen und fragen, warum gehe ich eigentlich zum Sport? Also was bringt mich eigentlich ins Studio, wenn man ins Studio geht? Oder was bringt mich vielleicht auch zum Walken oder was auch immer? Ich vermute mal, du forschst jetzt am Bereich Gesundheitsstudio, aber man kann das
Genau.
wahrscheinlich auch auf vieles andere übertragen, oder?
Ja, total. Also Leistungssport oder auch Schulsport, da wurde zu diesem Thema auch schon viel geforscht. Und dieses Thema Gesundheitssport ist halt mein Thema. Das ist das, was mich vor allem interessiert und motiviert, zum Thema Sport zu forschen. Leistungssport kenne ich mich gar nicht mit aus, muss ich zugeben. Also wenn mich Leute fragen, hey, du hast doch Sport studiert, was sagst du zum Fußballergebnis oder zu Olympia? Dann sage ich meistens, sag du es mir, ich weiß das nicht. Ja, deswegen genau dieses Gesundheitssportthema und dann auch beruflich eben das Thema Training für Gesundheit und Fitnessstudio, Fitnesstraining für Gesundheit, das ist das, was dann eben so mein Interesse und meinen aktuellen Beruf oder meine Tätigkeiten so ein bisschen vereint.
Und wir zwei haben uns ja kennengelernt bei der Expertenallianz für Gesundheit oder über die Expertenallianz für Gesundheit und auf einer Veranstaltung, wo ich neulich auch eingeladen war. Da wurde ja auch noch mal der Unterschied gemacht zwischen Bewegung, Sport und Training. Das ist ja auch so spannend. Bevor wir da vielleicht noch gleich drauf zu sprechen kommen, was ist deine Aufgabe bei der Expertenallianz und worum geht's da eigentlich?
Ja, bei der Expertenallianz, das ist ein Verein und letztendlich fast schon Verbandsstruktur. Es sind nämlich ganz viele Fitnessstudios in Deutschland, die da Mitglied sind und uns unterstützen. Das Thema Training braucht, Gesundheit braucht Training, also Training für Gesundheit zu fördern, also zu wissenschaftlicher Erkenntnisse herauszufinden, was ist denn überhaupt gesundheitsorientiertes Training, selber zu forschen, was dann vor allem auch meine Aufgabe ist. Und dann aber diese Ergebnisse zu übersetzen, das heißt dann auch der Gesellschaft und den Leuten im Fitnessstudio, den Trainern, Trainerinnen, Trainierenden, Inhabern auch zu helfen, das zu vermitteln, dass die Leute eben ins Studio gehen und da gesund trainieren und dann auch Projekte anzustoßen mit Fitnessstudios, mit der Gesundheitsbranche, mit der Scientific Community, so dass wir tatsächlich die Fitnessbranche da fördern, dass es eben nicht nur Muckibude, Lifestyle und Bodybuilding ist, sondern diesen Bereich für Gesundheit, dass wir den besser aufstellen, konkurrenzfähig machen, ja, und vor allem da die Qualität steigern. Das ist da unsere und vor allem meine Aufgabe auch.
Und ich glaube, dieser Aspekt ist total wichtig für alle die, die lange nicht in einem Fitnessstudio waren, dass es nicht mehr die Muckibude ist, dass es nicht mehr geht um höher, schneller, weiter, sondern dass es wirklich ein gezieltes Training sein kann, um sein Leben besser zu gestalten. Weil du stehst für mich in meiner Wahrnehmung total für aktive Lebensgestaltung. Also wenn ich so mit dir mich ja häufig schon ausgetauscht habe, es geht immer um, wie geht es eigentlich, dass Menschen, egal woher sie kommen und welche Voraussetzungen sie mitbringen, aktiver ihr Leben gestalten können? Warum ist dir das eigentlich so wichtig?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage, warum mir persönlich das wichtig ist. Ich glaube, weil das ist auch tatsächlich was, wo ich früher nie drüber nachgedacht habe. Und jetzt de denke ich drüber nach, wie ist eigentlich mein Bewegungsaktivitäts-Trainingsverhalten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Ich habe halt früher nie drüber nachgedacht. Ich habe es einfach gerne gemacht und habe auch gemerkt, dass mir das richtig gut tut. Also als Kind war ich, sobald die Schule vorbei war, war ich draußen und war aktiv. Und auch drinnen bin ich im Kinderzimmer rumgehopst und wir hatten eine Schaukel im Flur geschaukelt. Also ich war eigentlich nicht zu halten. Und wenn ich das mal nicht machen konnte, dann war ich nicht unbedingt traurig, aber es war anders. Und ich war einfach immer aktiv und das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich glaube, das hat mich auch sehr viel weitergebracht. Und ich war immer in Kontakt mit anderen Kindern, die auch aktiv waren. Und das war mir halt damals nicht bewusst, dass das was Positives ist. Ich glaube, meine Mutter vor allem hat mir das auch schon immer gesagt, dass das toll ist und dass das gefördert. Aber jetzt habe ich halt festgestellt, das ist was nicht alle so erleben, vor allem auch in der Kindheit, aber auch im Erwachsenenalter, dass das was Tolles ist, was Spaß machen kann. Und mittlerweile weiß ich aus der Forschung und aus der Wissenschaft, dass es halt so viele Vorteile gibt von aktiv sein und vor allem diesem Lust auf Aktivität haben. Und jetzt möchte ich Menschen helfen, das vielleicht auch da in die Richtung zu kommen. Also es ist, glaube ich, ein hohes Ziel, zu sagen, man möchte allen Menschen helfen, das so zu erleben, aber vielleicht doch zu helfen, Anstöße zu finden, auch irgendwie mehr Spaß am Bewegen zu finden, weil ich festgestellt habe, dass so in den letzten 10, 20 Jahren irgendwas passiert ist, dass in der Gesellschaft und in dem, wie man Sport wahrnimmt, konsumiert oder auch die Impulse, die man für die eigene sportliche Aktivität bekommt, dass da der Spaß oftmals auf der Strecke bleibt. Und im Vergleich zu dem, wie ich vorher aktiv war, ist, glaube ich, das, wenn man heute Impulse für Aktivität bekommt, ist das ganz wenig mit Freude, Spaß, Individualität und irgendwie Selbstwirksamkeit verbunden, sondern es ist ganz viel, ja, mach es vielleicht so, wie ich es mache, oder mit extrinsischen Vorschlägen, mit Reizen, aber weniger mit intrinsischer Motivation. So,
Hilf mir
also
mal, ich
letztendlich,
unterbreche dich kurz. Extrinsisch,
ja, gerne.
intrinsisch, da können wir was mit anfangen, aber vielleicht nicht jede und jeder, der jetzt gerade zuhört. Was ist eine extrinsische Motivation? Wenn ich ins Fitnessstudio gehen würde, was könnte mich extrinsisch motivieren? Was wäre so ein Beispiel?
Ich denke, so gerade in meiner Altersgruppe oder der Altersgruppe der Jugendlichen, jungen Erwachsenen wäre das, ich gucke im Internet und sehe ein Bild von einem jungen Mann, einer jungen Frau mit einem super athletischen Körper und denke mir, ey, das könnte ich ja auch haben. Und
So
dann
will
gehe ich
ich
ins
auch
Fitnessstudio
aussehen.
und versuche
Das gibt
das
es
auch zu
übrigens auch
halten,
in
genau.
meiner Altersgruppe.
Ja, bestimmt, genau.
Also, es unterscheiden uns, glaube ich, so süße 20 Jahre. Und wir haben das ja um und bei 50 auch, dass wir immer so Bilder vorgesetzt bekommen, wie man denn aussehen sollte. Ja, und das ist so was Extrinsisches. Forever young, fresh, fit. Ja. Und
Genau.
das wäre so extrinsisch, ne? Ich möchte auch 3 Kilo weniger und ein Sixpack haben. Ja.
Genau, ne, so ganz external von außen vorgegeben. Aha, das ist also was, das könnte ich jetzt auch ausprobieren und vielleicht sogar dieser Vergleich. Also die Person ist genauso alt wie ich vielleicht sogar, ist in denselben Lebensumständen, sieht so aus, warum sehe ich nicht so aus? Mist,
Ja.
ich müsste das jetzt auch erreichen, deswegen gehe ich jetzt ins Studium und mache mich an die Arbeit sozusagen.
Genau, und ich müsste das erreichen, weil die sehen so glücklich aus und dann bin ich auch glücklich, ne? Wenn man so aussieht,
Genau
oder?
das.
Das ist ja dann die
Ja.
Folge, wo man gar nicht weiß, was tun die alles dafür, um so auszusehen. Und vielleicht sind
Ja.
die kreuzunglücklich nur für die Kamera gerade mal
Ja, genau.
tatsächlich.
Sch Ja, das ist wie, als würde man sich mit Schauspielern vergleichen und oder mit ja, Berufsathleten, Berufsfitness-Influencern, die das jeden Tag machen und dann halt einen Ausschnitt zeigen davon, wie toll das ist und das vielleicht sogar verkaufen für Geld. Und ich kann das vielleicht gar nicht erreichen. Das ist das Problem an dieser extrinsischen Motivation, glaube ich, oftmals, dass da die Erwartungen nicht ganz so realistisch sind.
Und das Intrinsische, was wäre das? An deinem Beispiel, an meinem Beispiel, wenn du jetzt jemanden hast, der ins Gesundheitsstudio geht und ich käme dahin, woran würdest du merken, dass ich intrinsisch motiviert wäre?
Ja, ich habe das ja eben schon mal so ein bisschen erklärt mit dem, wie ich früher aktiv war. Ich glaube, man hätte mich als 12-Jährigen fragen können, warum fährst du jetzt hier Fahrrad? Und ich hätte gesagt, was ist das für eine Frage? Ich mache das, weil ich da Lust drauf habe. Ich hätte gar keinen Grund sagen können. Und ich glaube, das ist auch das Intrinsische, dass man sagt, ich mache es, weil ich das machen will. Also weil das etwas ist, was ich jetzt machen will, ohne dass das irgendeinen externen Grund hat. Das ist der Unterschied.
Aus sich selbst heraus, naja, interessant. Und dann finde ich es auch noch eine interessante Unterscheidung, die ich ja auch aus deinem Mund schon gehört habe und die Expertenallianz auch macht, Bewegung, Sport und Training zu unterscheiden. Wenn wir jetzt am Anfang unseres Gesprächs mal darüber nachdenken, was sind denn eigentlich die Unterschiede zwischen Bewegung, Sport und Training?
Ja, das ist auch eine Frage, mit der ich mich dann wirklich so richtig erst während der Arbeit beschäftigt habe, als wir gemerkt haben, viele reden von Bewegung, viele reden von Sport, viele von Training oder körperlicher Aktivität und oftmals meinen alle das Gleiche. Aber es gibt verschiedene Begriffe dafür. Was sind die Unterschiede? Und im Englischen war es so, im Englischen sagt man oftmals Physical Activity. Auch in der Fachliteratur steht Physical Activity und Exercise steht dann da für Training. Aber auch da ist es nicht ganz scharf, weil manchmal steht da auch Exercise für Bewegung. Und so kommt eines zum anderen und dann haben wir gemerkt, es ist total wenig trennscharf. Und wir haben versucht, es mal zu definieren und ich habe auch ein bisschen Literatur dazu gefunden und ich glaube, man könnte es so, es ist wahrscheinlich nicht vollends trennscharf so, aber man könnte sagen, Bewegung ist beispielsweise nicht unbedingt aktiv, weil ich kann ja auch bewegt werden. Oder es kann auch nur eine Lageveränderung sein. Also wenn ich aus dem Bett falle, dann ist das auch eine Art von Bewegung. Irgendwas bewegt sich. Es ist physikalisch sozusagen. Und körperliche Aktivität wäre dann vielleicht ein Schritt weiter, ein bisschen spezifischer, wäre dann etwas, was aktiv ist. Aktive Bewegung des Körpers unter Verbrauch von Energie. Das ist dann das, was damit zusammenhängt, was dann ja auch schon vielleicht interessant wird für so Gesundheit. Und Sport ist dann vielleicht was, was ein spezifisches Ziel hat. Also höher, schneller, weiter beispielsweise. Verschiedene Kontexte sind da denkbar. Leistungssport ist was, wo wir ja auch in der Sport- und Gesundheitswissenschaft sagen, nicht zwingend gesundheitsförderlich, vielleicht sogar genau das Gegenteil. Und Gesundheitssport wäre die andere Seite mit anderen Zielen. Und Training wäre dann vielleicht was, was am engsten definierbar wäre. Also Bewegung, körperliche Aktivität, dann spezifischer Sport, noch spezifischer und Training vielleicht sogar, vielleicht eben das Spezifischste. Und das könnte man definieren als etwas, das habe ich so schon öfters gelesen, etwas, was systematisch ist. Es folgt also Regeln. Es ist planmäßig. Das heißt, da steckt ein Trainingsplan dahinter. Es ist nicht, ich mache einfach irgendwas und gucke, sondern es ist geplant, was ich morgen, nächste Woche mache. Und es ist auch zielgerichtet. Also ich habe auch ein Ziel. Das heißt, ich formuliere mein Trainingsziel, ob das gesundheitlich ist, gesundheitlicher Natur oder sportlicher Natur. Leistungsnatur ist dann die Frage. Und was dann da noch hintersteckt, ist, dass es eben angepasst werden muss an die Möglichkeiten, die jemand mitbringt, also an die Ressourcen und Bedingungen, in der sich eine Person befindet. Weil dein Trainingsplan ist natürlich idealerweise auf dich abgestimmt und der sieht anders aus als jemand von einem Leistungssportler, einer Leistungssportlerin. Und es ist was, was sich die ganze Zeit anpassen muss. Das ist dann wieder diese Systematik und einen individuellen Nutzen erfüllen muss. Also ich habe einen persönlichen, einen personalisierten Trainingsplan, der meine Ziele und meine Bedingungen, meine Bedürfnisse berücksichtigt. Und das ist, glaube ich, das, was es dann so interessant auch für diesen Gesundheitszweck macht. Weil wenn wir es individualisieren, personalisieren, systematisieren, planmäßig vorgehen, und gucken, was will die Person überhaupt, dann können wir da mega gut einen gesundheitlichen, sowohl physikalisch, physisch, gesundheitlich, aber auch psychisch oder psychosozial gesundheitlich eben daraus erschaffen mit dieser Art von Systematik, die wir hinter diesem Begriff haben.
Jetzt spricht aus dir ganz schön der Wissenschaftler. Also weit weg sind wir gerade von, wow, das bringt einfach nur Spaß. Ja. Und das letztlich geht es ja darum, immer dieses, wow, es bringt irgendwie Spaß. Wir merken das jetzt gerade von all dem, was du erzählt hast gerade. Wir machen als Team viele von uns mit bei dem Halbmarathon in Hamburg am Ende, Ende Juni. Aber die alle haben das gleiche Ziel sozusagen, aber das Training gestaltet gerade jede von uns anders. Nämlich nach, also einige werden so schnell da durchrennen, dass Menschen wie ich da gar nicht mitkommen werden. Aber das Ziel ist klar, wir werden alle diesen Halbmarathon laufen, nämlich um am Ende zusammen das alkoholfreie Hefeweizen zu trinken. Das ist das
Ja, genau.
auserkorene Ziel. Also das ist das, was uns allen so Spaß macht an dem Ganzen. Und wenn du jetzt, also egal wo ja jemand gerade steht, also ob die, ich sage jetzt mal das Wort nur bewegen oder ob man tatsächlich einen Sport macht, bis zum Leistungssport. Überall stecken ja die Muskeln dahinter, also die man irgendwie bewegt. Was ist eigentlich jetzt aus so sportwissenschaftlicher und gesundheitswissenschaftlicher Sicht das Coole, wenn man Muskeln bewegt? Also warum vielleicht fühlt sich das so gut an? Warum ist das auch vielleicht ein Teil von guter Laune? Und was ist, macht es auch körperlich?
Ja, ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus willst.
Ich
Das ist
habe gar keine
ja,
Unterstellung.
aber mir ist halt sofort was eingefallen und das ist ja
Ja.
dieses beflügelte
Ja.
Wort Myokin.
Ach so.
Vielleicht ist es auch nicht das, worauf du hinaus wolltest, aber es ist total interessant, weil so in den letzten 20 Jahren hat man sich viel mehr auch in der Forschung damit beschäftigt, dass die Muskulatur, dass das Bewegungssystem eben nicht nur ein Bewegungsapparat ist, sondern ein komplexes System, was nicht nur uns vorwärts bringt, sondern noch ganz andere Möglichkeiten uns mitbringt. Und unter anderem ist die Muskulatur auch ein Organ, was Stoffe, Botenstoffe ausschüttet. Sekretorisches Organ, was eben bestimmte, also ganz viele verschiedene, wir kennen die meisten von denen noch gar nicht, so hormonähnliche Stoffe ausschüttet und die können unter anderem dafür sorgen, dass wir zum Beispiel glücklich werden. Also das ist dann nachgewiesen, dass bestimmte Hormone in unserem Körper, bestimmte Spiegel von Stoffen sich ändern, wenn unsere Muskeln aktiv sind und dann zum Beispiel Depressionen oder depressive Verstimmungen weniger auftreten. Oder tatsächlich auch biologisch kann man dann zeigen, dass dann bestimmte andere Prozesse nicht stattfinden, die eher gesundheitlich negativ sind. Und das hat Auswirkungen nicht nur auf die Muskeln selbst. Also wenn ich Muskeln trainiere, dann werden die größer und stärker. Da sind auch unter anderem Myokine für verantwortlich, diese Stoffe, wie wir sie nennen, aus dem Muskel heraus. Aber auch die Knochen, die Haut, die anderen Systeme im Körper, das Verdauungssystem beispielsweise, das Herz-Kreislauf-System, unser Gehirn aber auch und eben auch unsere Psyche, unsere Stimmung, die werden beeinflusst, und zwar ganz viel positiv beeinflusst, wenn wir körperlich aktiv sind, wenn wir unsere Muskeln Arbeit verrichten lassen, also wenn wir unsere Muskeln aktivieren und wenn die aktiv sind. Und auf der anderen Seite ist dann das Problem, wenn die nicht aktiv sind, fehlen oftmals diese Botenstoffe, weil unser Körper evolutionär darauf programmiert ist, dass eben diese Stoffe aus dem Muskel kommen und die Muskeln sind damals immer aktiv gewesen. Heutzutage haben wir das oftmals nicht. Und deswegen müssen wir das irgendwie künstlich herstellen. Wir müssen in unserer Umwelt irgendwie gucken, wie können wir diesen ganzen Reizen, die uns auf Inaktivität trimmen oder sagen, du musst gar nicht aktiv sein, wie gehen wir aktiv vor, um dann doch aktiv zu sein, um diesen Vorteil zu haben, dass unsere Muskulatur unter Muskelarbeit tatsächlich uns gesund machen kann.
Das ist ganz interessant. Ich hatte gar keine Absicht, worauf ich hinaus wollte, aber das Stichwort Myokine ist das, was man dann immer hört.
Ja, mittlerweile, genau.
Genau, und ich finde es eigentlich so fantastisch, dass ja Menschen, wenn man sich angemessen bewegt, also auch nicht in die Überlastung geht, dass die immer sagen, mir geht's besser. Und ich wollte mal deine wissenschaftliche oder deine Fachmeinung haben, dass was ist das eigentlich? Also wie verbinden sich ne, dass die Anstrengung, die leichte oder starke Anstrengung mit der Psyche. Und da sagtest du gerade, das sind die Botenstoffe und dass Muskeln eigentlich so ein Stoffwechselorgan ist. Das ist ja auch vielleicht etwas, was ganz neu ist, weil wenn ich mit meinen Patientinnen oder Klienten zusammen bin, dann heißt es immer Stoffwechsel, ja, das ist der Darm und irgendwie das Abführen. Aber Stoffwechsel bedeutet ja eigentlich,
Klamotten tauschen.
ja, oder Kleidung ändern, ja. Aber Stoff. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ein Stoffwechsel, ja, also andere Kleidung sammeln. Also es geht eigentlich ja darum, zu überlegen, wie macht man sich gute Laune ohne das Shoppen und ohne das, ich sage jetzt mal übertrieben, Fressen, sondern na, wir brauchen schon Essen, das ist alles richtig, aber dann kommt immer das Thema Gewicht und dann kommt das Thema, wie müssen wir uns irgendwie bewegen, damit wir nicht zunehmen. Ich glaube, sowohl deinen Fachbereich als auch mein Fachbereich auf das Thema Gewicht zu reduzieren und Gewicht halten, ist viel zu kurz gegriffen. Das hat ganz viel eben mit guter Laune und einem guten Lebensgefühl zu tun. Was ich eben spannend bei dir fand, Lukas, war, dass du gesagt hast, wir sind ja eigentlich evolutionär darauf getrimmt, uns zu bewegen. Also das ist ja gar nicht vorgesehen gewesen, dass wir uns nicht bewegen. Jetzt ist meine Frage an dich, was sind denn so Hindernisse, um aus Bewegung eigentlich einen sportlicheren Alltag oder einen bewegungsreicheren Alltag zu
Ja, das ist natürlich
gestalten.
jetzt die 1 Million Euro-Frage, ne, was die Hindernisse sind, aber vor allem, wie man die dann ja umgeht oder was man
Ja.
tun kann. Und das ist wirklich sehr, sehr schwer, weil letztendlich gibt es viele, die keine guten Erfahrungen, nicht dieses Spaßerlebnis, keine positive Konsequenzerwartung letztendlich mit Sport verbinden. Das heißt, die denken an Sport und haben dann erstmal keine Glücksgefühle. Bei mir ist es auch nicht immer so, aber bei mir ist es tendenziell so, wenn ich denke an Sport, körperliche Aktivität denke, habe ich Bilder im Kopf und Erfahrungen aus meiner jüngeren und späteren Vergangenheit, wo ich dann Glücksgefühle bekomme. Ich habe dann Lust darauf. Und wenn das nicht da ist, dann stelle ich mir das auch sehr schwer vor, sich zu motivieren, dann doch mal was zu machen. Weil ich habe auch Sachen, zu denen ich überhaupt nicht motiviert bin, wo ich auch schlechte Erfahrungen zu habe oder gemacht habe. Die würde ich jetzt auch nicht machen. Und beim Sport und Training ist es jetzt aber so, dass wir sagen, ey, das sollten eigentlich alle machen. Das heißt Mist. Also irgendwie ist dann auch dieser Druck da. Es macht mir keinen Spaß, aber alle sagen, ich soll es machen. Also komplett extrinsische Motivation, external motiviert. Der Arzt sagt ja auch noch, die Ärztin sagt, ja, sie müssen aktiv werden. Mist. Jetzt muss ich mich da doch darum kümmern. Und jetzt haben wir dieses Problem. Eigentlich wollen wir zu Spaß beim Sport, aber haben ganz viele, die keinen Spaß haben und so extrinsische Ziele, die manchmal oft frustriert werden oder die überhaupt nicht erreichbar sind. Und jetzt müssen wir also irgendwie es schaffen, diese Menschen abzuholen und dahin zu bringen zu Spaß am Sport. Weil das ist auch in der Forschung, hat sich gezeigt, dass die, die viel, also ein motivationales Profil haben, wo sehr viel intrinsische Motivation ist, unabhängig davon, wie viel extrinsische da noch mitschwingt. Aber die, die Spaß dabei haben, die bleiben tatsächlich dabei und die erleben auch mehr von diesen positiven Effekten, also diesen gesundheitlichen Effekten. Die haben dann vielleicht sogar, müsste man mal untersuchen, mehr Myokin-Ausschüttung in Richtung Gehirn, wo dann positive Stimmung draus schwingt, als die, die sich dazu zwingen. Das heißt, wir müssen irgendwie einen langen Weg gehen von extrinsischer Motivation. Ich mache es einmal, weil ich geschickt wurde, bis ich mache das regelmäßig, weil ich jetzt einfach Lust verspüre und Freude empfinde. Und das sind Sachen, das ist mega aufwendig. Wir wissen noch gar nicht genau, so nehme ich das aus der Forschung wahr, wie der Best Practice Way dahin ist. Also es gibt kein Patentrezept. Und es ist vor allem so schwierig, weil funktioniert für jeden und jede anders. Also es ist ein super aufwendiger Prozess. Wir müssen ganz viel begleiten. Es ist immer Trial and Error. Das heißt, ich kann nicht einfach eine Checkliste abarbeiten, sondern ich muss es ausprobieren, verwerfen, neu ausprobieren. Und dann muss ich für mich den persönlich besten Weg finden, der noch nirgendwo geschrieben steht. Also es ist Wissenschaft par excellence, auch in der Praxis. So empfinde ich das immer. Und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, dass wir in dieser Welt, wo ganz viel ja, so anekdotische Evidenz. Das ist das, wenn ich sage, hey, bei mir funktioniert das im Fitnessstudio perfekt, mach das auch so, dann schaffst du das auch. Das funktioniert hier, glaube ich, einfach nicht. Wir müssen da systematisch drangehen, wie beim Trainingsbegriff, und personalisiert drangehen. Und da braucht man Geduld und Zeit für. Und in der Welt, wo in Social Media steht, hey, ich habe das in 3 Wochen geschafft, du schaffst das auch, haben, glaube ich, viele die Geduld nicht und werden oftmals von Frustrationserlebnissen dann irgendwie eingeschränkt. Und ich glaube, da müssen wir dann auch als Fachkräfte, die Fachkräfte, Trainer, Trainerinnen, Psychologen und alle, die sich damit auskennen, müssen da den richtigen Weg finden und begleiten und unterstützen und nicht viel vorgeben, sondern eben das, was auch in dieser Selbstbestimmungstheorie, was auch in meiner Forschung halt so ein Thema ist, mit dieser Motivation, was da vorgeschlagen wird, wie man Menschen begleitet, das üben. Also üben, Menschen zu begleiten, diese psychologischen Kniffe sich aneignen. Das ist eben nicht nur Trainer sein und Trainingsplan schreiben, sondern tatsächlich mehr Therapie, glaube ich, was man da machen muss, auch schon für Menschen, die man in der Prävention begleiten will, zum Fitnesstraining hin.
Die Apps, die es so gibt auf der Welt, die sind ja one size fits all. Also ich habe hier eine App und du musst dich, lieber Kunde, liebe Kundin, an diese App anpassen. Ansonsten ist mit dir was falsch. Das ist ja genau der umgekehrte Ansatz, nämlich nicht personalisiert, sondern tatsächlich, dass man sagt, okay, wer bist du? Wo kommst du her? Welche Erfahrungen hast du gemacht? Das, was du gerade auch gesagt hast, ja, also Erinnerung und Erfahrung, das leuchtete mir so ein, dass wenn jemand eben eine andere Erfahrung oder eine andere Erinnerung an Bewegung hat, was weiß ich, der Sportlehrer, der einen immer in die Gruppe reingebracht hat, wo man eigentlich keinen Bock hatte,
Oh
mit
ja.
zum, ne, kennst du sowas auch?
Ja klar, also das habe ich natürlich auch erlebt
Ja.
in der Schule, und in der Schule ist natürlich das beste Beispiel dafür: wenig Zeit, wenig Geduld, frustrierte Kinder vielleicht. Und ich habe auch Freunde, ich habe in meinem Umfeld ein paar Menschen, die in der Schule tatsächlich arbeiten, und die sagen mir auch, die melden mir zurück, das ist noch mal schlimmer als früher. Die machen alle gar nicht mehr mit beim Sportunterricht. Und wahrscheinlich ist es auch, weil viele mit den falschen Erwartungen an den Sport herangehen. Auch schon die Kinder, die ja auch schon im Internet unterwegs sind und dann gar nicht erst antreten sozusagen, weil sie Angst davor haben zu scheitern, weil sie die falschen Ziele vorgelebt und gezeigt bekommen.
Ja, dass man auch nur Gewinner ist, wenn man eben gewonnen hat und nicht, weil man
Ja.
teilgenommen hat, ne? Also man kann
Oder
ja auch
wenn man
ein
schlank danach ist.
Ja, oder so, genau. Also das sind so Ziele, wo man sagt, echt, das ist doch, aber also ich kenne das natürlich auch. Und gleichzeitig finde ich, es ist ja auch, also meine Kollegin hat immer gesagt, eine muss die Letzte sein. Ja, und das war dann sie. Und das ist halt eine von vielen, ja. Einer muss halt diese Position auch einnehmen. Und die hatte aber auch immer Freude an Bewegung, ne? Hat aber nie leistungsorientiert Sport gemacht. Also das war ihr auch förmlich zuwider. Und das ist, die ist heute Mitte 60 und ist immer noch aktiv, aber nie mit dem Leistungsdruck. Ja, und das ist eigentlich, ich finde das so bemerkenswert, weil wir dann, glaube ich, auch das, was heute ja so Longevity ist, also ein langes, gutes Leben. Das sind ja nicht unbedingt die Leistungssportler, die dahin kommen, ein langes, gutes Leben zu führen, sondern die immer moderat irgendwas gemacht haben, aber so nach dem eigenen Ermessen. Du hast, und wir haben uns ja auch schon vor ein paar Gesprächen mal darüber ausgetauscht, über die soziale, also Selbstbestimmungstheorie. Aber ist ein Teil von dir. Und das ist ja ein sehr theoretisches Modell und hat dann so drei Grundbedürfnisse, psychologische Grundbedürfnisse. Und wir zwei in den Gesprächen, die wir hatten, fanden das ja beide ganz toll. Ich hatte das ja übrigens auch in meiner Doktorarbeit. Deswegen habe ich gedacht, cool, du auch. Da geht es ja auch um die Kompetenz zu entwickeln, also sich überhaupt kompetent zu fühlen. Wenn du aus deinem Alltag als Trainer oder auch wenn du unterstützt, Menschen unterstützt, das zu entwickeln, wie gehst du da vor? Also wie schaffst du
Ja.
Kompetenz?
Ja, das ist ja, das ist genau so ein wenig der Kern auch in dieser Theorie, dass man ja wie, die Frage, wie schaffe ich es denn jetzt, intrinsisch motiviert zu sein und Spaß daran zu entwickeln? Und da ist so die Theorie, dass es drei psychologische Grundbedürfnisse gibt. Und da hast du jetzt gesagt, Kompetenz, genau, das ist eins. Autonomie ist auch ein weiteres und soziale Eingebundenheit ein drittes. Und es ist, glaube ich, nicht so leicht, das zu greifen, weil was heißt Kompetenz? Und ich glaube, manchmal wird es auch missinterpretiert. Da geht es ja bei der Kompetenz eigentlich letztendlich darum, dass ich das Gefühl habe, ich kann etwas schaffen und nicht darum, zum Beispiel, ich glaube, das ist was, ich dachte das früher tatsächlich auch, dass Kompetenz bedeutet, ich werde als kompetent wahrgenommen. Also ich weiß etwas und habe, weiß nicht, studiert, wie auch immer, bin Experte, Expertin. Aber es geht darum, dass ich selber das Gefühl habe, ich kann das. Also meine Fähigkeiten reichen aus, dass ich das gut machen kann. Und bei Autonomie, ich würde das jetzt direkt mal versuchen, mit den drei Bedürfnissen in Kombination zu beschreiben. Mit der Autonomie ist es dann so, dass ich das Gefühl habe, ich entscheide das selber, dass ich etwas mache. Also niemand sagt mir, es ist jetzt 15 Uhr, du gehst jetzt dahin, weil ich bestimme das einfach, sondern ich habe das Gefühl, nö, das ist mein freier Wille, dass ich das jetzt mache. Das ist das Autonomiebedürfnis. Und bei der sozialen Eingebundenheit geht es dann darum, dass ich das Gefühl habe, dass ich positiv auf andere einwirke, wenn ich etwas mache. Also, dass es irgendwie zu einer positiven Stimmung in der Gruppe führt, wenn ich diese Aktivität mache. Und umgekehrt, dass auch andere dafür sorgen, dass ich mich gut fühle, wenn ich diese Aktivität mache. Und das ist jetzt natürlich auch wieder so die 1-Million-Euro-Frage, wie schaffe ich das als Trainer, dass meine Klienten, meine Trainierenden das erleben während des Trainings, während des Sports, damit die vielleicht irgendwann intrinsisch motiviert sind. Und ja, da gibt es auch ganz viel Theorie und Möglichkeiten, sowas wie Motivational Interviewing und klientenzentrierte Gesprächsführung, die einem da helfen können. Das zu lernen, wie man da Leute betreut. Aber ich glaube, dass so die einfachsten Grundpfeiler sind, dass man tatsächlich wirklich nur begleitet als Trainer, Trainerin, wenig vorgibt und da auch keine Sorge vor so ein bisschen Stagnation oder Rückschritten hat. Das heißt, ohne Ziele, sondern tatsächlich, was möchte die Person machen? Also, dass man die Person fragt beispielsweise, was sind eigentlich deine Wünsche und Ziele? Unabhängig davon, was vielleicht im Internet steht, was gut wäre zu erreichen. Vielleicht sind das Sachen, da stehe ich persönlich als Trainer gar nicht hinter, aber die Person sagt, oh, für mich wäre es mega toll, wenn ich einfach beispielsweise nach dem Sport irgendwie schön geschwitzt habe. Ich würde sagen, nee, Schweiß ist jetzt nicht so meins, aber es gibt vielleicht Personen, die haben ganz komische Ziele und Bedürfnisse. Und das zu akzeptieren und die Person dabei unterstützen, das zu erreichen, das ist so das Autonomiebedürfnis, was man damit befriedigt. Und bei der Kompetenz ist es, glaube ich, ganz wichtig, nicht zu sagen, beispielsweise, es ist so ganz flach formuliert, ja, im Trainingsplan steht, du musst 12 Wiederholungen machen, du hast nur 11 geschafft. Beim nächsten Mal guckst du, dass du 12 schaffst, sondern eher zu sagen, beispielsweise so ein bisschen umformuliert, ja, das waren jetzt 11 Wiederholungen, aber Sie erinnern sich, Sie haben erst vor einer Woche mit dem Sport angefangen. Jetzt haben Sie schon 11 Wiederholungen geschafft. Das ist super. Das haben Sie selber geschafft. Das habe nicht ich gemacht. Sie haben das mit Ihren Muskeln gemacht. Sie sind hier. Das ist ein bisschen abstrakt. Manchmal klingt es vielleicht auch so ein bisschen weit hergeholt, aber da muss man sich dran üben, authentisch und ehrlich, das zu zeigen, Erfolge aufzuzeigen. Und ich glaube, es hilft sehr dabei, wenn man da sich auf erreichbare Ziele fokussiert. Also nicht auf den Bauchumfang, den Bizepsumfang oder den Körperfettanteil, sondern vielleicht sowas wie, wie fühle ich mich nach dem Sport? Abfragen, wie ist denn die Stimmung jetzt? Was hat sich geändert? Oder auch schon zu feiern, dass es überhaupt stattgefunden hat. Oder vielleicht sogar Flexibilität zu feiern. Also, dass man sagt, hey, ich finde es mega cool, dass du heute überhaupt da warst, weil ich weiß, wie schwierig das für dich ist. Du hast wieder gesagt, eigentlich hast du gar keinen Bock drauf, aber du bist heute hier. Und das schon zu feiern, positive Erfüllung, Kompetenz erleben zu schaffen. Oder eben auch mal zu sagen, ich finde es super, dass du für dich und deine Bedürfnisse einstehst und heute nicht gekommen bist, weil es ist auch nicht gesund, das einfach zu machen, wenn man gerade das Gefühl hat, es ist nicht gut. Es ist super auch mal zu sagen, nein, heute nicht. Für sich einzustehen. Das ist auch in Ordnung. Das heißt, man muss für sich selber versuchen, das zu reframen, also das in ein anderes Licht zu rücken und das Positive daran zu finden, optimistisch zu sein und dann positive Gründe zu finden und das eben dann positiv darzustellen. Das darf da nicht in eine toxische Ecke abrutschen, also dieses typische, was man so Anführungsstriche toxisch nennt, alles positiv zu nennen, alles zu feiern, man muss auch realistisch bleiben, aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle weg von Leistungsdruck hin zu, was ist daran gerade toll und das zu formulieren und seinen Trainierenden darzustellen, das zu üben und das dann zu machen, das kann, glaube ich, helfen, diesen extrinsischen Druck nach und nach zu reduzieren und mehr Lust, Freude, Selbstbestimmtheit, Autonomie, Kompetenz aufzubauen.
Aber ich hätte so viel gerade zu sagen und ich finde das so toll, weil das ist so cool, denn in unserem Ernährungsbereich ist es ganz ähnlich. Also wir müssen ja auch schauen, dass die Menschen nicht Kalorien essen oder irgendwie Nährstoffe zählen oder so, ne, wie viel Wiederholung in Anführungsstrichen, sondern wie schaffe ich es, den Einkauf anders zu gestalten als bisher, um andere Sachen zu essen, die dann vielleicht anders zuzubereiten? Und bei der sozialen Eingebundenheit habe ich auch manchmal, du hattest das gerade gesagt, dieses Fragen stellen, also dem Gegenüber mal Fragen zu stellen, wer ist man überhaupt und wer ist denn, also wer ist diese Person? Weil manchmal ist die Motivation ja auch, ich will mit meinen Kindern am Strand spielen und im Moment tun meine Gelenke so weh, ich kann das gar nicht. Oder aber ich gehe bald in Rente und ich möchte die aktiv gestalten und nicht so mit so viel Rückenschmerzen oder Hüfte oder was auch immer. Und weiß, ich muss dafür aktiver werden und will auch aufs Essen achten. Und deswegen sind diese Bereiche, die wir beide abdecken, so wahnsinnig sinnvoll. Übrigens, vielleicht hier einen kleinen Spoiler. Wir haben ja auch noch vor, so kleine Sessions zu machen, Videos ab Juni. Ich werde das mit in die Shownote schreiben, wo man uns finden kann, YouTube-Videos, wo wir bestimmte Beispiele halt aus unserem Berufsleben mal zeigen, wie man mehr Sport machen kann oder aktiver wird. Ich möchte die richtigen Worte nutzen, aktiver wird. Egal, ob man jetzt schon was kann und schon sportlich ist, aber vielleicht die ein oder andere, den ein oder anderen Rückschlag hatte, weil man in die Jahre gekommen ist oder aber weil man sagt, ich habe so überhaupt gar keine Ahnung, wie soll ich überhaupt anfangen? Wir werden da an vielen Beispielen aus unserem Berufsleben mal zeigen, wie es gehen kann. Etwas, was uns auch beide begeistert, war ja das Thema Selbstwirksamkeit. Das ist auch noch so was Theoretisches für den Bereich der wissenschaftlichen Sichtweise. Auch das hatte ich in meiner Doktorarbeit. Jetzt hast du über deine mal gesagt, auch Selbstwirksamkeit beeinflusst dich so sehr in deinem Tun. Ich überlasse dir mal das Feld zu beschreiben, was Selbstwirksamkeit ist, Lukas.
Oh ja, die Selbstwirksamkeit, ja, es ist, glaube ich, auch wieder so ein abstrakter Begriff, so ein psychologisches Konstrukt irgendwie, aber Selbstwirksamkeit, ich glaube, man kann es so beschreiben als ja das Vertrauen darauf, dass ich etwas schaffen kann, dass ich wirksam bin. Also das ist, finde ich, so ein bisschen vergleichbar mit dem Kompetenzbedürfnis. Das heißt, bei der Selbstwirksamkeitserwartung entsteht positive Energie dadurch, dass ich einfach weiß, das geht, ich kann das schaffen. Und dadurch entsteht dann vielleicht schon tatsächlich eine Motivation. Und das ist vielleicht auch, hängt dann damit zusammen, was habe ich für Erfahrungen gesammelt. Also wenn ich zum Beispiel beim Sport ein Erfolgserlebnis hatte, dann weiß ich ja die Woche drauf, das hat geklappt, ich kann das jetzt nochmal machen und wahrscheinlich wird es funktionieren. Und dann werden bestimmte Hormone wahrscheinlich ausgeschüttet, die irgendwie ein Glücksgefühl dann hervorrufen. Und dann in Kombination mit der Motivation, die daraus kommt, mache ich das dann einfach. Und jetzt andere Leute, die vielleicht eine niedrige Selbstwirksamkeitserwartung haben, die wissen vielleicht nicht, ob das klappt, weil entweder haben sie schlechte Erfahrungen gemacht, sie haben beim Sport, beim Training, bei körperlicher Aktivität wurden sie frustriert, haben etwas nicht geschafft, was sie sich vorgenommen haben. Und dann ist die Motivation vielleicht nicht so hoch, weil sie dann wissen, nee, wenn ich das jetzt nochmal mache, kommt wieder ein Frustrationserlebnis. Ich möchte das vielleicht nicht. Und da würde ich sagen, kann man jetzt zwei Sachen machen. Entweder man setzt seine Erwartung runter. Das heißt, man nimmt sich andere Sachen vor, die wahrscheinlich erreichbar sind, sodass man das Gefühl hat, ja, meine Selbstwirksamkeit funktioniert da. Ich kann erwarten, dass ich da selbstwirksam bin. Oder man beißt in den sauren Apfel, motiviert sich extrinsisch, geht trotzdem hin, obwohl man eigentlich keine Lust hat und versucht dann dieses positive Erlebnis herzustellen, solange bis es klappt, bis man eine positive sozusagen Konsequenz herstellt, das dann endlich schafft, dass man endlich dann über die Hürde gesprungen ist, hat funktioniert. Und dann kann man darauf zurückgreifen, auf diese Art von Erlebnis und so seine Selbstwirksamkeitserwartung sozusagen, daraus dann positive Energie ziehen. Und ich glaube aber vor dem Hintergrund, dass viele Menschen, könnte ich mir vorstellen, tatsächlich unrealistische Ziele mittlerweile haben, weil ihnen das falsch vorgelebt wird aus den Medien. Man vergleicht sich immer mit den Besten der Besten und im Internet die Leute, die sich da präsentieren, die konzentrieren sich darauf und zeigen einem nur das Optimum oder das Maximum. Und da ist es, glaube ich, gut, tatsächlich einen Schritt zurückzutreten und zu überlegen, was will und kann ich denn überhaupt? Sich das immer wieder zu sagen, vielleicht sogar aufzuschreiben oder auch mit seinem Umfeld zu sprechen. Wie ist es bei euch eigentlich? Oder was wollt ihr, was könnt ihr oder was glaubt ihr, was ich kann? Einfach sich zu erden und auch zu schauen, was möchte ich überhaupt investieren? Das heißt, das, was ich wirklich erreichen möchte, ist wahrscheinlich nicht das, was das Internet sagt, was ich wahrscheinlich erreichen möchte, sondern was nur in mir drin ist. Und das muss ich erstmal wieder finden unter dem ganzen Dickicht von so extrinsischen Zielen, die wahrscheinlich jeder hat, die habe ich auch. Und das ist dann schon mit Energie verbunden, sich wieder zu sagen, hey, ist das wirklich das, was ich will? Was ist denn das, was ich will? Und sich auch zu trauen, das zu machen, weil das ist vielleicht nicht unbedingt das, was dann gesellschaftlich hoch angesehen ist, sondern das ist vielleicht das, was eine kleine Gruppe von Menschen nur mag. Aber wenn ich die finde, diese kleine Gruppe, dann kann ich sogar sozial eingebunden sein mit meiner Nische an Zielen und Motiven. Also das ist wirklich ganz schwierig vor diesem ganzen Dickicht an Sachen, die ich anscheinend machen muss. Vor allem im Fitnessbereich merke ich das auch, was da anscheinend gute Ziele sein sollen. Da rauszukommen. Und ich glaube, da helfen auch gute Coaches, die einen daran bestärken, dass man eigene Ziele haben darf, dass man niedrig anfangen darf, Baby Steps machen kann, dass auch schon ein Erfolg sein kann, einfach nur die Sporttasche zu packen, beispielsweise für Menschen, die negative Erlebnisse haben. Und somit steigere ich, glaube ich, meine Selbstwirksamkeitserwartung mit so kleinen erreichbaren Zielen, die aus mir selber kommen. Und die muss ich natürlich erstmal finden. Das ist das größte Problem.
Und das ist immer der Vergleich ja nur mit sich selbst, nie mit anderen, ne?
Genau.
Also ich
Wo war
kann
ich
mir
gestern? Wo bin ich heute? Wo war ich letztes Jahr?
genau, und wo will ich morgen sein? Aber unter all den Rahmenbedingungen, die ich auch habe, denn Sport ist ja nicht anders als beim Essen. Beim Sport muss man ja meistens extra Zeit einräumen, oder? Oder hast du diese ganzen Ideen, die man
Ja.
so während der Arbeit wahrscheinlich machen kann, oder?
Also, es ist, glaube ich, wirklich auch für viele die Hürde, die Zeit, weil dann wissen Sie, ich komme von der Arbeit, ich muss ja auch noch, das ist dann wieder Thema Essen, einkaufen, essen, kochen, essen. Wann soll ich da Sport machen? Weil nach dem Essen will ich keinen Sport mehr machen, da ist mein Magen voll. Aber vor dem Essen habe ich keine Energie, weil da bin ich hungrig. Das sind so Sachen, die mich manchmal quälen. Aber ja, das ist
Und
genau
was
das
machst du
Ding.
dann, wenn du
Zeit.
Hunger hast und trotzdem zum Sport gehen möchtest?
Also ich glaube, da muss ich einen Schritt zurückgehen, weil ich gehe oftmals gar nicht zum Sport. Eben habe ich ja Sport definiert, dann als mit einem sportlichen Ziel oftmals dahinter, aber mein Ziel ist es oftmals einfach körperlich aktiv zu sein. Und ich weiß noch, ich hatte mit meiner Schwester mal eine Unterhaltung, die hat irgendwie für sich selber so ein, irgendwie ihre Ziele aufgeschrieben in ihrem Tagebuch oder Kalender. Und dann hat sie mich gefragt, was sind eigentlich so deine Tagesziele? Da habe ich kurz überlegt und dann ist mir eingefallen, so eins meiner Tagesziele ist, meinen Puls einmal richtig hochzubringen. Mindestens einmal. Also, dass ich das Gefühl habe, mein Herz schlägt richtig stark. Und das klappt meistens am einfachsten durch körperliche Aktivität. Und ein anderes Ziel ist mal zu lachen. Einfach mal an einem Tag mindestens zu lachen einmal. Aber wieder zurück zu körperlicher Aktivität. Mein Ziel ist es einfach mal den Körper wirklich zu aktivieren, vielleicht sogar ins Schwitzen zu kommen und die Muskeln zu spüren. Und da brauche ich keinen Sport für. Das ist super, weil ich kann es im Treppenhaus machen. Ich kann es neben dem Bürostuhl machen. Ich kann es theoretisch auch in der Fußgängerzone machen. Und meistens, wenn ich das geschafft habe und am Ende des Tages merke, boah, meine Muskeln haben ein paar Mal am Tag sogar richtig gebrannt oder ich habe zu einem bestimmten Zeitpunkt richtig geschwitzt, dann bin ich schon zufrieden. Und dann kann ich auch mal eine Woche nicht zum Sport gehen. Und dann bin ich gar nicht irgendwie frustriert oder schäme mich
Unausgeglichen.
oder unausgeglichen. Dann gehe ich einfach nächste Woche zum Sport, aber nur, wenn es passt, weil es gibt bei mir wirklich auch Tage, da sitze ich sehr viel und habe gar keine Zeit, abends noch zum Sport zu gehen, aus den Gründen, weil ich zum Beispiel weiß, ich will und muss auch noch was essen. Und dann passt das einfach nicht mehr rein.
Die
Aber ist für mich
wichtigste
kein Problem.
Nebensache der Welt ist das Essen.
Genau. Viele sagen das ja auch vom Sport und deswegen würde ich da auch dann wieder darauf hinweisen, ey, guckt euch an, ist Sport überhaupt nötig? Ich hatte jetzt zum Beispiel ich telefoniere hin und wieder mit einer Person und die Person hat sich das Ziel genommen zu joggen. Und da habe ich gefragt, warum willst du denn joggen? Weil, wo hast du das denn her? Weil so wie die Person, die Möglichkeiten, die Person hat, das habe ich so wahrgenommen, da funktioniert Joggen einfach nicht. Aber die Person hat gesagt, alle um mich herum joggen und im Fernsehen joggen alle und in den WHO-Leitlinien steht auch, dass man joggen soll. So hat die Person das wahrgenommen. Und dann hab ich der Person gesagt, du musst nicht joggen. Du kannst auch was anderes machen. Und ich glaube, so geht es auch vielen, die sehen irgendwas und sagen, ja, ich müsste das ja auch machen. Aber die wenigsten Leute joggen. Und ich glaube, viele denken, dass die meisten Leute joggen. Aber es ist gar nicht so. Und
Es
so
ist
kann man
ein
auch sagen, ich habe das Ziel, ich muss nicht unbedingt Sport machen. Viele sagen, ja, dreimal die Woche Sport ist doch das, was empfohlen wird. Und dann, ja, aber du kannst auch dreimal die Woche deine Muskeln zum Brennen bringen. Und das passiert beim Sport zwar auch, aber dafür brauchst du nicht diesen Kontextsport. Und das ist das, was ich versuche. Ich gucke einfach, dass ich so das, was das ausmacht, diesen gesundheitsförderlichen Effekt. Das ist unter anderem eben, dass die Muskulatur anfängt zu brennen, damit wir die Myokine ausgeschüttet haben, um positive Effekte zu haben. Dann ist es vielleicht auch soziale Eingebundenheit. Also ich versuche das auch mal mit Freunden zu machen, mit Freunden mal eine Treppe hochzusprinten oder den Sport mit Freunden zu machen. Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten das zu machen und herzustellen. Und eine von den Möglichkeiten wird wahrscheinlich immer irgendwann an dem Tag von mir persönlich passen, aber das muss nicht der Sport sein.
Ja, ein schönes Bild, weil das macht irgendwie auch Lust, wenn man das aus deinem Mund hört, der so viel weiß über Bewegung und deren Wirkungen, dass man einfach mal in den Alltag die Bewegung mit reinbringen kann. Und das hört sich ja auch immer so leicht an, aber mit deinen Vorstellungen, ich habe dich jetzt gerade vor Augen, wie du durch dein Treppenhaus sprintest und denk gerade, vielleicht sollte ich das auch mal machen.
Du, das ist tatsächlich bei mir jetzt komplett drin, wenn ich eine Treppe hochgehe. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal langsam eine Treppe hochgegangen bin und jede Stufe einzeln genommen habe. Ich glaube, als ich mal verletzt war. Aber bei mir ist das schon automatisiert. Treppe, jede zweite Stufe und Sprinten. Und wenn ich oben angekommen bin, ist mein Puls total hoch. Und ich habe eine Art von Herz-Kreislauf- und Muskeltraining da drinne in meiner Alltagsaktivität.
Und das ist ja eigentlich wie Step Aerobic, nur eben mit einem Ziel dabei, also mit hochkommen in die eigene Wohnung oder so, ne?
Genau.
Es gibt ja noch so ein Vorurteil, was man alles machen muss oder was geht oder was nicht geht. Und bei der Expertenallianz habt ihr ja ganz verschiedene Schwerpunkte. Da ist Muskelaufbau einer. Und nun höre ich immer wieder, oder immer mal wieder, muss ich vielleicht sagen, dafür bin ich zu alt. Ja, das brauche ich nicht mehr. Was würdest du antworten oder was antwortest du, wenn du hörst, ach, dafür bin ich zu alt für Muskelerhalt oder Muskelaufbau?
Ja, da höre ich immer wieder Professor Dr. Ingo Frohböse, mein Doktorvater und sozusagen Chef auch, den höre ich dann immer sagen, je oller, je doller, sagt er immer. Das heißt, der geht davon aus, dass alle das machen müssen. Und er sagt auch immer, es ist nie zu spät, mit dem Training oder mit Sport zu beginnen. Und das, was dahinter steckt, ist, dass tatsächlich, je älter ich werde, oftmals hängt damit auch zusammen, dass ich weniger aktiv bin. Also man muss sich mal vorstellen, in der Schule lernt man das erste Mal richtig still zu sitzen. Und dann kommt man in die Uni oder in die Arbeit und hat vielleicht einen Bürojob und da ist es noch wichtiger zu sitzen. Und irgendwann ist es tatsächlich was, was überhand nimmt. Ich bewege mich immer weniger, bin weniger körperlich aktiv. Und irgendwann ist es auch nicht mehr so cool, einfach mal zu hüpfen. Die wenigsten Menschen, die ich im Alltag treffe, Erwachsenen, die hüpfen mal oder hopsen oder was auch immer oder springen. Und wenn ich Kinder in der Stadt oder wo auch immer sehe, gestern noch sogar noch, ist mir das aufgefallen, die rennen die ganze Zeit und die hüpfen, die machen so Skipping, so Hopsalauf. Und das verlernen wir und wir trauen uns das irgendwann nicht mehr, weil man dann angeguckt wird und das ist kindisches Verhalten. Und das führt dann dazu, dass wir irgendwann tatsächlich nicht mehr so leistungsfähig sind. Unsere Strukturen, also Knochen, Bänder, Muskeln, alles ist nicht mehr darauf ausgelegt, mal die Treppe hoch zu sprinten, wenn ich das nicht jeden Tag mache. Da muss ich dann vorsichtig sein. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach meiner Oma sagen, sprinte doch einfach die Treppe hoch, so mache ich das auch. Das funktioniert für mich gut. Ja, für mich funktioniert das gut, weil mein Körper mir noch vieles verzeiht. Aber irgendwann, wenn ich inaktiver werde, älter werde, dann muss ich das ein bisschen systematischer angehen und dann sind wir wieder beim Trainingsbegriff. Dann brauche ich dann doch dieses systematische, planmäßige und progressive, weil ich dann einfach vorsichtiger sein muss und meinen Körper mitnehmen muss. Das ist dann wieder der zweite Teil des Trainingsbegriffs. Es muss zu meinen Bedürfnissen und meinen Möglichkeiten passen und individualisiert sein. Und das ist dann das, wo es tatsächlich schwierig wird, weil dann muss ich vielleicht doch mal gucken, dass ich in ein gutes Fitnessstudio gehe und mir Hilfe hole und es eben systematisch angehe. Ich bin momentan auch sehr froh, dass ich das noch nicht so sehr brauche, weil ich kann selbst ohne Warm-up meistens ganz gut eine Treppe hochsprinten, ohne dass meine Knie wehtun. Es ist jetzt aber schon anders als noch mit Mitte 20 und ich glaube, spätestens in 10 Jahren muss ich dann auch ein bisschen gucken, dass ich das alles besser plane und sicherer vorgehe. Das gehört dann dazu. Also der Planungsaufwand wird höher, aber ich muss tatsächlich mindestens genauso viel machen wie früher, weil dieser stetige Abbau, der ja leider da ist im Alter, dem kann ich nur entgegenwirken, wenn ich eben dementsprechend auch körperlich aktiv bin. Und dann ist wieder je oller, je doller, je schneller meine Muskeln abbauen, desto mehr muss ich dem entgegensetzen.
Ich muss deswegen gerade so schmunzeln, weil ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen bin beim Training dieses Mal. Ich bin ja schon mehrere Marathons gelaufen, aber jetzt mit dem Halbmarathon ist es halt so, dass ich das lange nicht gemacht habe und ich habe jetzt einen neuen Muskel kennengelernt, der heißt
Ja, ganz klassisch.
Piriformis. Der tut aber weh und der hängt zusammen mit dem Ischiasnerv. Und beim Laufen hatte ich so Schmerzen auf der Muskel. Also Oberschenkelrückseite, die bis zum Knie runterzogen. Und jetzt habe ich laut der Inga Johansen, einer lieben Kollegin von mir, Übungen bekommen, wie man an diesen, ich sag jetzt mal, Scheißmuskel ran kann, weil der
Ja.
tut so weh, wenn man ihn trainiert. Also der Piriformis ist ja unter dem Po-Muskel, der Gluteus Maximus, sondern da drunter sitzt der.
Genau.
Und der ist ganz fies. Du kennst den auch?
Ja, das ist so ein ganz kleiner Muskel, der wirklich mittlerweile, also ich habe das so in meinem Sportwissenschaftskontext, habe ich das in den letzten 5 Jahren vermehrt gehört, dass der Aufmerksamkeit bekommt. Weil der wirklich so kleine Muskeln
Ja,
ganz tief im Körper können eine riesen Auswirkung haben, weil die für irgendwie dafür sorgen, dass sich meine Haltung sich verändert oder irgendwas eingeklemmt wird. Und deswegen darf man die nicht vernachlässigen. Und ich muss auch ein bisschen auf meinen Piriformis achten, weil ich habe auch hin und wieder so Problematik, auch wie du
ja.
mit der Oberschenkelrückseite.
Ah,
Und
das
das
freut
gehört auch zu
mich.
meiner Trainingsroutine dazu mittlerweile, dass ich den dehne und auch
Ja.
trainiere. Aber ja, das ist es, weil dann kommen irgendwann im Alter oder je älter ich werde, desto mehr so Probleme kommen auf, die ich vorher nicht hatte. Und das ist natürlich erstmal ein Frustrationserlebnis. Ich konnte das doch früher. Wieso geht das
Ja.
jetzt nicht mehr?
Genau. Und
Und
ich wäre jetzt am liebsten gegen den Schmerz gegen angegangen. Einfach, ne, nicht ignorieren ist ja nicht da, weitermachen. So kenne ich das auch aus dem Handballsport. Aber das geht halt heute und will ich auch heute nicht mehr. Jetzt denke ich aber, auch nicht mehr laufen ist auch keine Lösung. Also muss ich jetzt solche Dehnübungen machen? Das musste ich, also vielleicht hätte ich das gemusst, aber ich habe es nie gemacht. Und jetzt mache ich das. Und das ist schon toll, wie sich Strukturen eben auch wieder ändern. Also, dass es besser wird durch das Dehnen, durch das Gezielte dann, dass man sagt, okay, ich brauche etwas für den unteren Rücken, weil das zieht sich ja dann so, ich lerne den Körper gerade ganz neu kennen, die Beckenknochen mit dem Iliosakralgelenk irgendwie, also das
Ja.
hinten, der ganze untere Rücken kann ja in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn man einen kleinen Muskel versucht, in die Schonhaltung zu bringen. Ja, für mich sind das total neue Welten, weil ich das überhaupt nicht kannte, dass mir irgendwas im Körper wehtat.
Hast du
Und hier,
bisher alles richtig gemacht?
ja, bisher tatsächlich, ja, durch 20 Jahre Handball ohne Verletzung und so gekommen, das war schon gut. Und auch die Marathonläufe, aber das ist so interessant, weil ich jetzt eben da komme und was neu machen muss. Also das, was du heute sagst, und gesagt hast, ist ja, neue Wege zu gehen und zu überlegen, okay, was ist mein Ziel? Ja, mein Ziel ist schon, schmerzfrei laufen zu können, also joggen zu können, diesen Halbmarathon mit dem ganzen Team zu machen und das alkoholfreie Hefeweizen hinterher schmerzfrei zu genießen. Und das ist etwas Interessantes, weil ich jetzt noch mal ganz anders Sportarten kennenlerne und auch den Körper kennenlerne und auch das Dehnen und so viel ernsthafter nehme.
Ja,
Das
und da ist mir gerade was zu eingefallen. Und zwar, das ist, glaube ich, was man allen Menschen raten kann. Weil diese Schmerzen, die kommen natürlich irgendwann. Da kann man sich fast nicht vor schützen. Aber wenn man was tun will, um sich davor zu schützen, dann ist es tatsächlich, den Körper in all seinen Möglichkeiten bestenfalls jeden Tag einmal durchzubewegen. Weil diese Sachen, sowas wie Piriformis-Problematiken, kommen sehr wahrscheinlich durch langes Sitzen. Und das machen fast alle. Also wir haben so hohe Sitzzeiten und auch Menschen, selbst die körperlich aktiv sind, die können das machen, weil die meistens nicht ganzheitlich ihren Körper körperlich aktivieren, sondern vielleicht nur in spezifischem Ausmaß. Wenn ich jetzt hart arbeite, ist das vielleicht immer dieselbe Bewegung. Aber was tatsächlich sehr hilfreich sein kann und wo man diese Sachen vielleicht ein bisschen nach hinten noch weiter schieben kann, also präventiv die Sachen sozusagen vielleicht sogar bearbeiten kann, ist, wenn man sich mal vorstellt, wir haben so viele Gelenke im Körper mit mega vielen Muskeln und das lebt davon, dass das bewegt wird, im Idealfall in dem kompletten Bewegungsausmaß. Und sich da eine Routine vielleicht anzueignen, sei es morgens, mittags, abends oder aufgeteilt irgendwie durch den Tag, dass man jedes Gelenk, was man im Körper hat, einfach mal im kompletten Bewegungsausmaß bewegt, ein paar Mal, dann ist das nämlich auch schon ein Muskeltraining. Die Muskulatur benutze ich nämlich dafür und es kann sogar sein, dass dadurch meine Muskeln anfangen zu brennen. Aber ich habe vor allem meine Knorpel, meine Sehnen, meine Bänder geschmeidig gemacht, alles mal in die Endlage gebracht, meinem Körper das Signal gegeben, diese Bewegungen kannst du machen, dass der Körper nicht irgendwann sagt, ah nee, Vorsicht, da nicht so weit hin, sondern das geht dann alles noch. Und dann bleiben die Muskeln bestenfalls geschmeidig, die Sehnen stark, die Bänder stark, die Knochen fest. Und alles eben so funktionsfähig. Und das ist also gar nicht, muss gar nicht kompliziert sein. Einfach, das sind dann letztendlich vielleicht 10 Übungen, die man macht oder zwischendurch einfach mal die Finger so ein bisschen strecken, beugen, die Handgelenke kreisen, Ellbogen strecken, beugen, vielleicht auch mal Rotation wagen in Gelenken, wo man denkt, das geht gar nicht. Das Knie zum Beispiel kann auch ein bisschen rotieren, kann auch Seitneigung, obwohl man ja denkt, das kann nur strecken, beugen. Also alles mal bewegen und solange das nicht mega weh tut, sondern vielleicht nur ein bisschen zieht, vor allem in der Muskulatur zieht, ist das super. Keine Angst haben. Wenn es irgendwo stark zwickt in Gelenken, dann ein bisschen vorsichtig, vielleicht mal mit Arzt erst absprechen. Aber ansonsten, ich glaube, das würde jedem jeder gut tun, jeden Tag alle Gelenke, auch die Wirbelsäule, einmal komplett in allen Richtungen durchbewegen. Denn dafür ist der Körper gemacht. Jede Bewegung geht, jede Bewegung ist erlaubt. Da brauche ich keine Angst haben. Wenn ich das vorsichtig geführt, nicht zu schnell schwunghaft mache, können das auch ältere Leute machen. Und spätestens da, wenn ich so eine Routine habe, merke ich auch, wo es zwickt. Und dann kann ich sogar schon, bevor ich das in Ruhe merke, wenn es meistens schon zu spät ist, kann ich dann, wenn ich meinen Körper komplett bewege und merke, da zwickt es mal, vielleicht das abklären lassen und gucken, ist das was Schlimmes oder ist das vielleicht nur, weil ich ein bisschen steif bin und mich dehnen muss. Also das würde ich tatsächlich jedem, jeder raten, jeden Tag einmal alle Gelenke durchbewegen. Dauert nur 5 Minuten und dann hat man schon viel geschafft präventiv.
Ich weiß nicht, wie es jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern geht, aber während du das gerade gesagt hast, habe ich schon angefangen, meine Zehen zu dehnen, meine Füße. Und ich hatte ja eingangs gesagt, am Ende dieser Folge hat jeder Lust, die Sportschuhe anzuziehen und sich sportlich oder zu bewegen. Ich sage es jetzt mal so, ich bin ein bisschen vorsichtiger mit den Worten geworden, aber auf jeden Fall sich Gutes zu tun. Kannst du noch sagen, wie man denn jetzt den Muskel aufbaut? Also was brauche ich, nachdem ich mich gedehnt habe, nachdem ich mich ja flexibilisiert habe sozusagen? Was muss ich dann
Ja,
machen, damit ich das ganz lange machen kann?
also wenn es wirklich um Muskelaufbau oder Muskelerhalt geht, also um die Muskelmasse, das ist ja tatsächlich ein Thema. Stichwort Sarkopenie. Wir haben ja festgestellt, ältere Leute haben oftmals zu wenig Muskelmasse. Es wird immer gesagt, es ist altersbedingt, aber es gibt auch immer mehr Stimmen, die sagen, es ist altersassoziiert, also es tritt im Alter auf, aber vor allem auch, weil ältere Leute weniger körperlich aktiv sind. Und das ist deswegen also ein großes Ziel. Und da die, die das auf die Spitze treiben, sind ja die Bodybuilder. Die machen ja Muskelaufbau par excellence. Da geht es nicht unbedingt um Kraft, sondern tatsächlich um die Masse. Und wenn wir das so für den Alltag oder für die Otto-Normalverbrauchenden dann nutzen wollen, gucken wir da an die Forschung, die sich Muskelaufbau anguckt. Und da sind die gehen Hinweise in die Richtung, dass ich tatsächlich dann schon ein relativ hohes Trainingsvolumen brauche. Also das scheint wichtiger zu sein als die Trainings Intensität, also wie viel Gewicht ich habe. Es ist immer ganz schwierig, das so zu vermitteln oder zu formulieren, aber es ist scheinbar wichtiger, dass ich meinen Muskel ausbelaste, also dass ich vielleicht mit einem mittleren Gewicht viele Wiederholungen mache, bis ich das Gefühl habe, jetzt schaffe ich vielleicht maximal noch ein, zwei Wiederholungen mit einer sauberen Ausführung und meine Muskeln brennen richtig. Dann ist dann der Muskel energetisch aufgebraucht und bekommt das Signal, ja, ich muss irgendwie aufbauen. Proteinbiosynthese oder Proteineinlagerung kann man das vielleicht so bildlich nennen. Und der Muskel wird dann größer. Und da kann ich dann mit den Intensitäten beziehungsweise mit dem Gewicht so ein bisschen mal rumspielen und gucken, was davon ist gut. Im Idealfall macht man tatsächlich, variiert man, macht mal wenig Gewicht, mal höheres Gewicht und guckt, dass man ein relativ hohes Trainingsvolumen hat. Also, dass man mehrmals die Woche trainiert und dann mehrere Sätze auch, also vielleicht nicht nur einen Satz. Aber wenn ich nur einen Satz machen will oder kann, dann vielleicht so lange, bis die Muskulatur brennt und dann noch weiter, bis ich das Gefühl wirklich habe, jetzt geht nichts mehr. Das ist dann ein Reiz für die Muskulatur, Aufbau zu betreiben.
Das ist Also es muss ein bisschen wehtun, höre ich da so
Es muss
raus.
brennen,
Es
ja.
muss brennen. Also
Es
okay,
muss
da wird jetzt
brennen.
nichts mehr verschönert. Es muss brennen. Okay.
Und das kann man auch genießen. Also ich genieße das total. Wenn meine Muskeln brennen, dann, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch individuell, aber ich habe das schon immer gemocht und vielleicht kann man das auch lernen. Ich hoffe, dass man das lernen kann, dass Menschen das genießen. Wenn ich in den fünften Stock renne und dann brennen ja die Oberschenkel, das kennen alle das Gefühl, das zu genießen. Also um wieder Reframing, einfach ein anderes Licht drücken und sagen, das war jetzt ein Training. Meine Muskeln werden wahrscheinlich diese Nacht da Proteinbiosynthese betreiben, Proteine einlagern und größer werden. Das hilft.
Ich glaube, wenn man weiß, das hält nicht für immer an, dieser Schmerz, sondern das ist relativ schnell weg.
Ja.
Und beim nächsten Mal wird es nicht mehr so leicht brennen.
Ja,
So,
das
ne?
stimmt auch,
So, das ist
genau.
auch etwas Schönes. Und was ich immer so toll finde, seit ich das erste Mal von diesem Myokin gehört habe, denke ich mal, das ist ja geil. Das sind die eigenen körpereigenen Drogen. Also damit fühle ich mich ja wohl, dass man sich das eigene gute Gefühl eben machen kann. Dafür darf es ein bisschen brennen. Es muss nicht ganz stark brennen, es darf brennen. Manche, die da Spaß dran haben und wissen, das hält nicht für immer an, ist es auch cool. Ja, also das ja in ein neues Licht bringen. Und jetzt möchte ich noch eine letzte Frage stellen, weil ich finde, das bringt ähnlich so wie die Proteinbiosynthese, was du gerade gesagt hast, wo das Essen eben so wichtig ist für den Muskelaufbau. Etwas, was ihr mit der Expertenallianz auch macht, ist ja den Fokus neu auch auf Sport und Diabetes setzen.
Genau, ja.
Diesen Zusammenhang. Auch das ist ja total wichtig, weil wir ganz viele Menschen mit Diabetes in Deutschland haben, der Typ-2-Diabetes, um genau zu sein. Worum geht es euch dabei, wenn ihr in der Expertenallianz jetzt mit dem Typ-2-Diabetes arbeitet? Oder fokussiert ihr auch auf Typ 1? Das weiß ich gar nicht.
Ja, es geht tatsächlich doch schon um alle Menschen mit Diabetes und Typ 1 und 2 sind ja die, die die meisten Menschen kennen. Und es gibt auch noch andere, auf die müssen wir jetzt nicht eingehen. Und Typ 2 ist ja der, das hast du ja auch schon angedeutet, der jetzt sehr häufig vorkommt, weil der erworbene Typ genannt wird. Das heißt, ich habe tatsächlich vielleicht Risikofaktoren wie Adipositas und wenig körperliche Aktivität, wenig Muskulatur, die dafür sorgen können, dass ich Diabetes Typ 2 bekomme und mein Blutzucker nicht mehr reguliert werden kann, weil mein Körper den Insulinhaushalt nicht mehr gut steuern kann. Aber auch Menschen mit Typ 1 Diabetes, vielleicht ein kleiner Exkurs nur, wo man mittlerweile auch immer häufiger liest oder davon ausgeht, dass der auch nicht angeboren genetisch unbedingt nur ist, sondern dass auch der Stoffwechsel da mitspielen kann oder äußere Umweltfaktoren. Also da geht man auch davon aus, beziehungsweise da ist man sich auch sicher, körperliche Aktivität und Sport und Training helfen auch beim Typ 1 Diabetes. Vielleicht präventiv, aber auf jeden Fall auch, um die Lebensqualität zu steigern. Und das ist der Punkt, dass Menschen mit Diabetes oftmals, glaube ich, schlechtere Voraussetzungen haben, mit Sport oder Training anzufangen oder körperlich aktiv zu sein, weil die müssen viele Dinge beachten, die man, wenn man kein Diabetes hat, nicht beachten muss. Also Blutzucker, wie viel Insulin muss ich mir spritzen? Wie viel kann ich denn jetzt machen? Wann muss ich essen? Das sind so Sachen, die müssen viel mehr planen, viel systematischer vorangehen. Und da müssen wir den Menschen einfach helfen. Die können nicht einfach ins Fitnessstudio gehen und irgendwas machen. Die müssen sich mit ihrem Körper und mit dem Training so gut auskennen, wie der Trainer, die Trainerin und mit ihrem Körper noch viel besser, damit sie sicher trainieren können und auch effektiv trainieren können. Das heißt, die Hürde ist noch viel höher, mit dem Training zu beginnen, als für uns, für die Hürde vielleicht auch schon hoch ist. Und da wollen wir helfen. Das machen wir gemeinsam mit der Deutschen Diabetesgesellschaft. Diese Zertifizierung, die wir auf den Weg gebracht haben, die Fit mit Diabetes-Zertifizierung. Und da die Arbeitsgruppe Diabetes, Sport und Bewegung, die ist da federführend. Und auch die Diabeteshilfe ist mit dabei und die IST-Hochschule. Wir haben uns zusammengetan, Kompetenzen gebündelt und wollen Fitnessstudios zertifizieren, die darstellen können, dass sie hohe Trainingsqualität bieten, die bestimmte Geräte besitzen, die Herz-Kreislauf- und Muskeltraining, also Ausdauer- und Krafttraining anbieten, die ausgebildetes Personal haben, was vielleicht nicht nur eine Trainerlizenz hat, sondern tatsächlich eine grundständige gesundheits- oder trainingsbezogene Berufsausbildung hat und die sich weiterbilden, also die Kurse belegen bei der Arbeitsgemeinschaft Diabetes Sportbewegung, um als Diabetestrainer, Trainerin ausgebildet zu werden. Weil diese Fitnessstudios, die bekommen dann das Siegel. Die müssen da schon einiges investieren. Das ist schon ein bisschen Aufwand, aber dann können wir sagen, hey, da kannst du als Mensch mit Diabetes hingehen und sicher und effektiv trainieren. Die Menschen, die da arbeiten, die haben von Diabetes gehört und die können dir Fragen zum Training und deiner Erkrankung beantworten und dir helfen, dein Training aufzubauen. Das ist ziemlich kompliziert. Wir wissen ja auch schon, bei Menschen ohne Diabetes ist es kompliziert, aber für diese Menschen noch komplizierter. Und das ist uns eben ein großes Anliegen, da Qualitätssteigerung im Fitnessmarkt zu betreiben und vor allem Differenzierung, also Ästhetik und vielleicht die Lifestyle-Fitnessstudios und Discount-Studios auf der einen Seite, aber die hochwertigen Gesundheitsstudios, die dann auch fit mit Diabetes zertifiziert werden können, auf der anderen Seite. Das hat oftmals wenig miteinander zu tun. In der Gesellschaft wird es oftmals noch als eins gesehen, die Fitnessstudios eben, aber es sind unterschiedliche Einrichtungen und wir wollen diese Differenzierung vorantreiben und den Studios, die gute Arbeit leisten für Gesundheit, für Menschen mit Problemen, die wollen wir unterstützen.
Sau gut, wenn ich das mal so zusammenfassen darf, weil ich weiß, wie wichtig Diabetes und Bewegung ist und Muskelarbeit, weil man dadurch wahnsinnig viel erreichen kann, was die Blutwerte angeht und die ganzen Komplikationen
Oh
vom
ja.
Diabetes. Und das ist natürlich richtig toll, dass ihr da nochmal so auf Qualität setzt. Lukas, ich glaube, wir könnten ewig weitermachen und weiter diskutieren. Es wird Zeit, dass du wieder nach Hamburg kommst, wenn du dann mal Urlaub hast.
Oh ja, da freue ich
Ja.
mich drauf.
Dann bis dahin, du hast ja immer viel zu tun, das weiß ich wohl, wird es noch ein bisschen Wasser den Rhein und die Elbe hinuntergehen. Aber um heute mal so ein Fazit zu schließen, was wir heute gemacht haben, und dann darfst du noch mal in die Zukunft schauen. Aber was wir besprochen haben, ist ja ein Potpourri von ganz, ganz vielen Dingen, nämlich angefangen von deiner Doktorarbeit und warum du dich so sehr darum bemühst, die Menschen nicht unter einen Schirm zu klemmen, sondern zu sagen, mit wem habe ich es eigentlich zu tun und wie kann diese Person den nächsten Schritt gehen, in dem eigenen Tempo, um lange am Ball zu bleiben und sich damit dieses Körpergefühl zu erarbeiten, was letztlich Spaß macht und Spaß machen soll. Letztlich trainiert man damit ja sogar die Gesichtsmuskeln. Also wenn es ein ganzheitliches Training ist,
Stimmt.
muss man ja auch das Lachen damit einbeziehen. Du hast nochmal unterschieden zwischen Bewegung, zwischen Sport, zwischen Training, dass nicht alle Leistungssportler sein müssen oder gar ein zielgerichtetes Training eingehen müssen. Es geht auch, so wie du, die Alltagsbewegungen in den Tag zu bringen. Und ich werde das nicht vergessen. Ich sehe dich jetzt immer die Treppen hochsprinten. Das
Ja.
Bild, das bleibt. Und letztlich ist es auch für dich und ich habe das ja schon kundgetan, auch für mich so wichtig, diese Selbstbestimmungstheorie im Hintergrund zu haben, also ein guter Trainer oder eine gute Beraterin zu sein, indem man überlegt, wie spricht man die ein oder andere Person an, dass letztlich die eigene Kompetenz erweitert wird, dass letztlich die Person das aus eigenen freien Stücken macht, nicht aus externalen Gründen, sondern tatsächlich, was bewegt diese Person eigentlich, das zu machen? Und das kann jede Zuhörerin und jeder Zuhörer ja auch nur für sich selber beantworten. Also, warum will ich das eigentlich machen, mich besser fühlen? Und was ist möglicherweise auch in meinem sozialen Umfeld da Motivatoren? Also ist das die Familie, weil ich Zeit mit denen verbringen möchte? Oder ist es, weil ich Bock auf die Sportgruppe habe, weil ich gemeinsam Sport machen möchte? Oder weil ich gerne einfach eine Fahrradtour mitmachen möchte im nächsten Urlaub oder so? Das kann ja ganz, ganz, ganz Verschiedenes sein. Und letztlich fand ich sehr, sehr schön, dass du auch nochmal gesagt hast, da gibt es eigentlich keine Altersgrenze. Also erweitern, seinen Horizont erweitern. Intellektuell kann jeder, aber auch seinen muskulären Horizont erweitern kann auch eigentlich jeder.
Genau, das klappt, ja.
Ja, jetzt kommst du, Lukas, wenn es um Fake News rund um die Muskelarbeit gehen würde. Welche Fake News hättest du am liebsten ausgeräumt aus dem Alltag, aus dem Leben?
Ja, also gerade um dieses Thema Fitness, da gibt es ja einige Mythen. Aber was mir, glaube ich, ein Anliegen ist, tatsächlich, was auch ganz gut zu dem passt, was wir jetzt in der letzten Stunde besprochen haben, dass es tatsächlich nicht der Sport oder das Fitnessstudio immer sein muss. Es ist natürlich so top-notch, wenn ich sage, also ich möchte, dass mir jemand dass mich jemand begleitet, dass ich auch die sichersten und effektivsten Geräte zur Verfügung habe und ich möchte dafür Geld investieren und ich möchte auch unter Leuten sein, die auch trainieren, dann ist das super und dann habe ich da wahrscheinlich die effizienteste Möglichkeit, körperlich aktiv zu sein im Fitnessstudio. Wenn es ein gutes ist, wenn es ein nicht so gutes ist, was vielleicht weniger gute Geräte hat oder vielleicht auch gar keine Trainerinnen, die da rumlaufen, dann kann das für mich auch passen. Aber das ist dann auch wieder der Punkt, es muss nicht immer das Beste vom Besten, das Teuerste oder das Effizienteste oder Effektivste sein. Es gibt manchmal auch Sachen, die für mich persönlich gut passen. Und da muss ich da gar kein Geld für ausgeben oder wenig Geld und brauche auch vielleicht nicht die besten, ausgeklügelsten Systeme dafür. Das heißt, schau, wo du anfangen kannst, so als Tipp so an alle. Wo du in diesem Spektrum Bewegung, körperliche Aktivität, Training, wo du für dich das, was dir gut tut, was dir Spaß macht, was du machen willst, wo du anfangen kannst und dann kannst du dich immer noch steigern. Dann kannst du irgendwann immer noch sagen, ich mache eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio und vielleicht ist das tatsächlich für dich die sicherste, effizienteste, nachhaltigste Methode. Aber ich beispielsweise, ich trainiere gar nicht im Fitnessstudio. Ich mache alles über meinen Sport, wenn ich ihn denn mache, aber vor allem über Aktivität im Alltag. Und irgendwann aber, wenn ich dann tatsächlich das Gefühl habe, oh, mein Körper ist nicht mehr so wie jetzt mit Anfang 30, dann werde ich wahrscheinlich auch darauf zurückgreifen, weil es tatsächlich einfach effizienter ist. Es kostet weniger Zeit, es ist sicherer, ich komme schneller zu einem Ziel, vor allem was das Thema Muskelaufbau oder Kraft angeht. Aber es muss das nicht sein. Nicht alle müssen ins Fitnessstudio gehen.
Und in die Zukunft geschaut, wenn du drei Wünsche frei hättest, vielleicht ist eine davon die Fake News ausräumen, aber vielleicht hast du
Ja.
ganz andere drei Wünsche für die Zukunft rund um die
Tatsächlich doch
Muskelarbeit.
dieses, ja genau, da habe ich auch ein bisschen schon drüber nachgedacht. Mit den Fake News, ich glaube, das ist ja so ein gesamtgesellschaftliches Ding. Das betrifft nicht nur den Fitness- und Sport- und Trainingsbereich. Aber da hoffe ich, dass wir irgendwann als Gesellschaft, vielleicht auch vor allem mit Hilfe der politischen Entscheidungs eben Träger, Trainerinnen, aber auch irgendwie wir selber als Endverbraucher eine Möglichkeit finden, da besser mit umzugehen, weil das schon, glaube ich, einen großen, vor allem auch negativen Einfluss auf uns als Menschheit hat, letztendlich und auch auf den Planeten. Es hat schon auch viele positive Sachen, aber ich glaube, es überwiegt so ein bisschen das, was kaputt macht aktuell, dass wir da irgendwie Lösungen finden. Und als zweites, vielleicht, weil es mich jetzt auch sehr persönlich betrifft, dass es mehr Förderung für die Lebenswissenschaften gibt. Also, dass die als konkurrenzfähig vielleicht auch mit Natur, aber auch Pharma, Forschung, Medizinforschung angesehen werden. Ich möchte das gar nicht irgendwie, ich möchte gar keine Fronten aufbauen. Die Pharma und Medizin ist auch total wichtig, aber es herrscht doch irgendwie so ein Ungleichgewicht. Denn Lebenswissenschaften sind, was das Finanzielle angeht, aber auch was so das Standing in der Scientific Community angeht, glaube ich, unterrepräsentiert und viel zu wenig gefördert, obwohl wir immer mehr feststellen, dass es das ist eigentlich unser Lebensstil, den wir anpassen müssen. Das ist ja dein Thema Ernährung und dann auch eben mein und unser Thema körperliche Aktivität und Gesundheit. Das müssen wir mit dem Körper gemeinsam machen, mit dem Leben vereinbar und nicht irgendwie gegen den Organismus mit Sachen, die wir von außen hinzufügen. Und ich glaube, das ist dann auch noch so was, wo ich gerne an alle appellieren würde. Bleibt neugierig und schaut, wo kommen Informationen her? Wer will mir vielleicht irgendwas verkaufen? Und nicht unbedingt nur für mich was Gutes. Wer verdient irgendwie sehr viel, vielleicht sogar sehr viel Geld damit, dass er diese Aussage trifft oder mir irgendwas andrehen will? Und brauche ich Produkte oder ein bestimmtes Produkt tatsächlich? Oder geht es vielleicht auch mit meinem Körper selbst, ohne dass ich was kaufen muss? Da möchte ich an alle appellieren, bleibt da kritisch und neugierig und schaut, was euch gut tut und was ihr wirklich braucht von dem, was so verkauft wird im Internet oder generell in der Gesellschaft.
Leider werden noch keine Muskeln verkauft. Das geht noch
Leider,
nicht.
Gott sei Dank, würde ich eher sagen.
Ach Mensch. Also, Lukas, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank auch für deine Schlussworte. Ganz zum Schluss, was du dir für die Zukunft wünschst, das kann ich alles total nachvollziehen. Und freue mich, dass du heute so lange dir Zeit genommen hast in deinem taffen Plan. hier heute so viel Rede und Antwort zu stehen. Ich glaube, der ein oder andere hat jetzt schon die Turnschuhe an. Ich freue mich auf das nächste Mal, diese anzuziehen und dann sportlich durch den Alltag zu gehen. Ich weiß, dass wir uns bald wiedersehen, deswegen sage ich bis bald. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern, wir werden das in die Shownote schreiben, wo Sie und ihr uns nochmal wiedersehen könnt. Mit Video in YouTube wird es sein. Und bis dahin, liebe Grüße nach Köln und bis bald.
Liebe Grüße nach Hamburg, Heike, und auch vielen Dank, dass du mir heute hier die Zeit und Plattform gegeben hast. Wir sehen uns bald.
Bye bye.
Tschüss.